Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie etwas in der Bibel zu Hause sind, hoffentlich auch schon mal die Bibel als Ganzes durchgelesen haben, dann wissen Sie, dass es dort große Prediger, große Rufer gibt, die dann auch an ganz besonderen Stellen, wie die Bibel berichtet, gewaltige Predigten gehalten haben. Da dürfen wir denken an einen Mose, unmittelbar vor dem Einzug ins gelobte Land, wo diese starke Predigt vor dem ganzen Volk noch einmal zuruft, dass sie am Herrn bleiben sollen, das Gesetz befolgen sollen. Da ist der große Josua, der am Ende der Landnahme, am Landtag zu sichern, diese gewaltige Rede hält, dem Volk zuruft, dass sie immer am Herrn bleiben sollen. Da ist ein Samuel, der das Volk noch einmal vermahnt, 1. Samuel 12, als sie den König begehren und nicht mehr Jahwe den König sein wollen lassen. Da ist ein Jeremia, der die Tempelrede hält, das Volk zur Buße aufruft, gewaltige Prediger im Alten Bund, die immer wieder das Volk gerufen haben. Und auch im Neuen Bund gewaltige Prediger und Rufer, ein Stephanus, der vor dem Hohen Rat steht, für diese seine Predigt getötet wird. Ein Paulus am Areopag, Apostelgeschichte 17, wo er vor dem intellektuellen Elitedenkern der damaligen Welt das Evangelium ausbreitet. Alles gewaltige, vollmächtige Prediger. Aber so sagt es die Schrift, keiner ist so stark gewesen, ist solch ein Prediger gewesen, solch ein Rufer gewesen wie Johannes der Täufer. So haben wir es eben im Evangelium gehört, so sagt es Jesus Christus, keiner von einer Frau geboren ist gleich diesem Johannes dem Täufer. Und dieser seiner Predigt, wie sie uns überliefert ist, wollen wir uns im Predigttext zuwenden. Lukas 3, die Verse 1 bis 14 künden von dem, was er damals dem Volk zugerufen hat. Wir wollen uns in Ehrfurcht gegenüber Gottes Wort erheben. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea in der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausgingen, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für diese kostbaren 14 Verse aus dem Lukas-Evangelium, die künden vom Predigtdienst des Johannes, Herrn. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns als Referenz von 2000 Jahren neu unter diese Predigt, unter diesen Ruf stellen dürfen. Und wollen dich bitten, Herr, dass durch das, was du, Johannes, deinem Volk gesagt hast, wir auch heute gesegnet werden in dieser Predigt. Dass das gelingt und dass das geschieht, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist, dass er uns anspricht in unserer Situation für unseren Glauben. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben, der fünffache Täuferruf. Und ich werde aus diesem Text heraus fünf Dinge uns noch einmal vor Augen stellen, die Johannes der Täufer damals vor 2000 Jahren dem Volk gesagt hat, aber die auch uns heute gelten. Und ich sage das schon vorweg, das wird vermutlich so sein, dass ihr, dass sie bei dem einen oder anderen Punkt sagt, da habe ich nichts mit zu tun. Ich habe gar nicht so viel Geld, das ist nicht mein Thema. Oder ich habe gar nicht so viel Macht mit den Dingen, geht mich nichts an. Das kann sein. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass an dem einen oder anderen Punkt der Herr auch zu dir spricht. Und so wie das hier in dieser Geschichte ist, dass mal zu den Zöllnern gesprochen wird, zu den Soldaten gesprochen wird, mal zur ganzen Menge, ist auch damals schon so eine unterschiedliche Hörerschaft. Wichtig ist nur das, dass das, was uns Gott durch Johannes sagt, da wo wir gemeint sind, dass wir das beachten und umsetzen. Und deshalb bitte hört genau zu, wo ihr für euer Leben, für eure Nachfolge gemeint seid. Der fünffache Täuferruf. Der erste Ruf, bereite dem Herrn den Weg. Der zweite Täuferruf, tu Buße. Der dritte Täuferruf, kümmere dich um die Armen. Der vierte Täuferruf, sei gerecht in deiner Machtausübung. Und der fünfte Täuferruf, lass dir genügen an deinem Reichtum. Der erste Täuferruf, bereite dem Herrn den Weg. So heißt es hier, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Diese Botschaft, die Johannes verkündigt hat, die war schon vorhergesagt worden. Das ist eben schon einmal gesagt in der Anmoderation, Jesaja 40 wird das genauso gesagt und auch hier in unserem Predigtext wird darauf Bezug genommen. Dass eben das Volk, dass die Menschen, die zu Gott gehören, sich vorbereiten sollen darauf, dass er sein Volk besucht. Und dass sie den Weg dieses Gottes bereiten sollen. Sie werden auf die Ankunft vorbereitet. Und sie sollen den Weg bereiten. Können wir überlegen, wie ist das eigentlich, wenn wir Kenntnis davon kriegen, dass jemand ganz, ganz Wichtiges kommt? Bereiten wir uns vor oder bereiten wir uns nicht vor? Also, wenn ihr bei Airbus arbeitet und der Guillaume Fourry, das ist der Vorstandsvorsitzende, sagt, ich komme jetzt für einen Monat nach Bremen und besuche hier das Werk. Ich werde mir jedes Büro angucken, mit jedem Mitarbeiter sprechen und alles mal kontrollieren. Was würden wohl die Mitarbeiter bei Airbus tun, wenn sie wüssten, der kommt jetzt? Die Büros wären geputzt, aufgeräumt, alles wäre erledigt, man würde gucken, was noch im Bestand ist, all diese Dinge, dass alles läuft, es würde alles in Ordnung gebracht werden. Weil er hat sein Kommen angesagt. Wenn ihr nicht bei Airbus seid, sondern seid beim Militär, seid Kommandant einer Kaserne und der Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, würde sich ansagen, würde sagen, nächste Woche komme ich. Nun, was würdet ihr als Kommandeur machen? Da wird die ganze Kaserne antreten und da wird geputzt und gewienert und alles auf Vordermann gebracht, aller Urlaub geschoren, weil der Verteidigungsminister kommt halt. Ne? Da wird die Kaserne auf Vordermann gebracht. Da bereiten wir uns drauf vor. Oder mal runtergebrochen auf unser eigenes Leben. Ihr hättet eine Erbtante aus Amerika, wo ihr wüsstet, da kommt irgendwann das ganz große Geld. Und die hat sich jetzt nächste Woche zum Besuch angesagt. Ja, was würde wohl passieren? Nun, ich könnte diese banalen Beispiele weiter ausführen. Wir würden uns vorbereiten, selbstverständlich. Nun sagt sich der lebendige Gott in Jesus Christus an, dass er kommt. Damals, vor 2000 Jahren, ist er gekommen, aber er wird ja wiederkommen. Er wird wiederkommen. Das steht in der Bibel immer und immer und immer wieder. Das war Thema des letzten Adventssonntages, die Wiederkunft Jesu Christi. Er sagt, bereite dich darauf vor. Bereite dich darauf vor auf meine Wiederkunft. Das ist die Botschaft. Bereite mir den Weg. Bereite mir den Weg in dein Leben, dass ich zu dir kommen kann. schon hier und jetzt, weil ganz bald wirst du mich sehen. Öffne mir die Herzenstür, das ist ja so ein Adventsthema, die Herzenstüre für den lebendigen Gott zu öffnen. Aber nicht nur die eigenen, sondern auch die der anderen Menschen, für die wir Verantwortung tragen dürfen. Eben nur meine Taufe uns an unsere Patenkinder, an unsere Kinder erinnern lassen. Wir dürfen denken an all die Menschen, mit denen wir leben, die dem Heiland Jesus die Tür noch nicht geöffnet haben in unserem Herzen. Da ruft uns Johannes der Täufer mit 2000 Jahre Distanz zu, bereitet dem Herrn den Weg. Das ist deine Aufgabe. Und nochmal, alsbald stehst du vor ihm. Und so wie du vor der Patentante nicht dastehen willst und sagst, oh, habe ich jetzt ganz vergessen, habe nichts eingekauft und habe auch eigentlich gar keine Zeit für dich, so willst du erst recht nicht vor dem lebendigen Gott stehen und ihm sagen, hast du zwar gesagt und ich wusste das auch, dass du wiederkommen wirst, aber ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet. Wenn ich euch so anpredige mit diesem Punkt, so muss ich sagen halt, bei all dem, was ich theologisch weiß, theoretisch muss ich das auch immer wieder selber praktisch umsetzen. Da habe ich schon dutzende Male drüber gesprochen, über die Wiederkunft Jesu Christi halt, Andachten gehalten, Predigten gehalten. Aber ich persönlich, bereite ich mich persönlich wirklich darauf vor, dass der Herr eventuell noch vor dem 24.12. wiederkommt? Wie ist da mein Einsatz, auch für anderen Menschen gegenüber zu sagen, ihnen hoffentlich noch einmal den Weg zu weisen zu unserem lebendigen Gott? Und so wollen wir diesen ersten Täuferruf noch einmal hören, heute an diesem dritten Advent, wo er uns sagt, bereitet dem Herrn den Weg in eurem Leben und für das Leben anderer Menschen. Ein zweiter Täuferruf, tu Buße. Da heißt es im Versen 7 und 8, da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich taufen zu lassen von ihm, ihr Schlangenbrut. Wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße. Das mit der Buße, da haben wir schon häufig drüber gesprochen, das ist das Thema der Bibel. Die Propheten im Alten Testament, die immer wieder das Volk aufgerufen haben, Buße zu tun, sich neu hinzuwenden zu dem lebendigen Gott, das ist ja Buße. Buße heißt Abkehr von dem falschen Tun. Und Hinwendung zu dem Richtigen, Hinwendung zu dem lebendigen Gott. Das ist das Thema von Jesus gewesen, der seinen Dienst begonnen hat, eben mit diesem Aufruf, Buße zu tun. Das ist das, was Petrus in der ersten Predigt, habe ich schon häufig darüber gesprochen, zu Beginn der ersten Gemeinde in Jerusalem sagt, dass die Gemeinde Buße zu tun hat. Tut Buße. Aber das will das Volk nicht hören. Jeder von uns, der jetzt hier ist, weiß, dass das richtig ist, aber das trifft uns so tief. Ja, das ist theologisch richtig, das werden auch die Frommen sagen. Aber wenn man so ganz tief in sich geht zu sagen, habe ich die Buße wirklich nötig? Und da sagt Johannes, ihr Schlangenbrut, und da redet er mich als erstes an. Ich, Olaf Latzel, als Otterngezücht. Wer macht dich denn eigentlich gewiss, dass du dem Zorn Gottes entgehst? Du musst Buße tun, bring rechtschaffende Früchte der Buße. Schlag nochmal neu in dich, schau auf dein falsches Tun. Und das möchte ich euch bitten zu tun. Schlagt nochmal in euch. Wo ist da Sünde in deinem Leben? Wo du ganz genau weißt, hier ist etwas nicht in Ordnung. Da stehe ich im Konflikt mit einem Menschen und habe eine Unversöhnlichkeit. Da ist irgendetwas, wo ich eine Bindung dran habe, die ungut ist, etwas Okkultes, mein Geld oder was immer es auch ist. Wo ist etwas, wo du ungehorsam bist gegenüber dem Wort Gottes halt? Tu Buße. Ich weiß, das wird nicht gerne gehört. Ich höre es auch nicht gerne. Und der König, bei dem, der Landesfürst, bei dem Johannes war, der hörte das auch nicht gerne, als er dem gesagt hat, hey, dass du mit der Frau deines Bruders zusammen bist, ist nicht in Ordnung. Wir wissen, was richtig und falsch ist, aber wir wollen es häufig nicht für uns sehen. Wir sollen Buße tun. Und die Adventszeit, ich erinnere immer wieder daran, ist eine Bußzeit. Wir sind ja reformiert. Ich werde ja nicht müde, das zu betonen. Vieles ist wunderbar im reformierten Glauben, aber eins fehlt uns so ein bisschen, das sind so die Paramente halt, die die Lutheraner, unsere Geschwister haben halt. Wenn man in der lutherischen Kirche ist, dann ist immer der Altar und die Kanzel eingehangen, eben mit den sogenannten liturgischen Farben. Wenn es Christusfeste sind, sind die weiß, weil weiß das Licht ist, die Farbe des Lichtes. Wenn es Trauertage sind, Bußenbettag oder Karfreitag, sind sie schwarz eingehangen. Und in den Vorbereitungszeiten, in den Bußzeiten, ist die Farbe der Paramente violett. Also wären wir jetzt eine lutherische Kirche, dann würde hier von der Kanzel und am Altar, die haben ja keinen Abendmahlstisch, ein Altar, eben ein violette Paramente, also eine Tischdecke, die violett ist, und eben ein Kanzelbehang, der violett ist, hängen. Als Erinnerung für die Gemeinde, dass sie es vor Augen haben, das Farbliche, ist es eine Bußzeit. Also das ist dann zwar nicht im Wort unter Umständen präsent in einem Gottesdienst, aber immer optisch, dass man sieht, heute ist Bußzeit, wir müssen Buße tun. Und da wir nun keine Paramente haben, bleibt mir nichts anderes übrig, als es euch nochmal zu sagen. Eben weil der Predigtext es auch sagt. Weil Johannes der Täufer es euch zuruft noch einmal und damit Gott es euch zuruft. Tu Buße, wende dich ab von dem Falschen in deinem Leben und wende dich neu Gott zu. Und jetzt möchte ich einmal fragen, wir sind ja in der Mitte der Adventszeit. Mal Hand aufs Herz. Wie viel Buße hast du denn schon in dieser Adventszeit getan? Du ganz persönlich. Was ist denn alles so gelaufen? Vielleicht auch an frommer Betriebsamkeit, auch vielleicht in der Gemeinde. Aber wie ist es tatsächlich mit deinem persönlichen Sündenbekennen und deinem Abwenden von dem, was du falsch tust, von dem, was ich falsch tue, und dem Hinwenden zu dem lebendigen Gott? Und gerade da, in dieser Situation, sagt dir der lebendige Gott zu, dir ganz persönlich, mir ganz persönlich, tu Buße. Ein dritter Täuferruf: kümmere dich um die Armen. Ein ganz anderes Thema. Da lesen wir in den Versen 10 und 11, und die Menge fragt ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortet und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Hier ist der Einsatz für Menschen gefordert, die arm sind, die in Not sind, die bedürftig sind. Und auch das ist ein wichtiges Thema des Evangeliums. Nicht nur hier in der Botschaft des Johannes, sondern an vielen Stellen der Bibel. Lukas 10, der barmherzige Samariter, das Gleichnis, die Beispielerzählung schlechthin, die uns zeigt, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir auf dem Weg nach Jerusalem sind, aber dann doch einen sehen, der unter die Räuber gefallen ist, der da liegt und unsere Hilfe braucht. Wir sollen uns ihm zuwenden, dem Armen. Das ist die Geschichte, Apostelgeschichte 6, von den griechischen Witwen, die bei der Speisung übersehen werden, die da allein sind und die Hunger haben halt und die Gemeinde erkennt, so kann es nicht weitergehen, und die Diakone einsetzen, damit auch diese Menschen versorgt werden, damit sie zu essen und zu trinken haben. Das ist ein Paulus, der immer wieder die Kollekte einsammelt in den Gemeinden, die er gegründet hat, um sie dann nach Jerusalem zu bringen, weil die Gemeinde dort in Not ist, weil sie verfolgt wird, weil es ihnen nicht gut geht. Das Kümmern um die Armen ist Inhalt des Evangeliums. Und bei der Armut geht es nicht nur um das materiell Arme, das auch, also wenn einer nicht Geld genug hat, sondern arm kann man auch sein an Mitmenschen. Man kann einsam sein. Man hat Geld, aber man ist arm, weil man keinen Menschen hat. Man kann arm an Liebe sein. Man kann auch eine große Familie haben, einen großen Bekanntenkreis, aber so wirkliche Nähe bekomme ich nicht. Ich kann auch arm an Glauben sein, aber natürlich auch arm an materiellen Dingen. Wir sind gerufen, dem, der nichts hat, von dem abzugeben, was wir haben. Wenn wir Liebe haben, wenn wir Glauben haben, wenn wir materiell gesegnet sind, dass wir einen Blick haben für die, denen es nicht so gut geht. Das ist ja mithin auch so Thema unserer Kirche, dieses Gebäudes. Das ist ja die Martini-Kirche. Hier vorne ist ja das Martini-Fenster. Das ist die Geschichte von Martin von Tours, der damals noch als römischer Offizier im Winter einen sieht, der friert. Und er hat diesen prächtigen Offiziersmantel und den nimmt er ab und teilt ihn und gibt ihm die Hälfte von diesem Mantel ab. Und da sind wir gerufen, eben zu schauen in unserem Umfeld, wo sind denn die armen Menschen, mit denen wir teilen dürfen? An Zeit, an Liebe, an Nähe und eben vielleicht auch an Geld. Da sind wir aufgerufen. Hände, Füße,
Jesu Christi in dieser Welt zu sein.
Es ist übrigens spannend, da mal zu gucken, in der nächsten Woche, wo kann ich denn für Jesus Christus was machen in dieser Welt? Nicht, weil es das Gegenüber verdient hätte, sondern einfach sagen, ich will ein Stück weit Hand Jesu Christi sein, Fuß Jesu Christi sein, zu jemandem hingehen, ihm etwas Gutes tun, um Jesu Christi willen, für den Herrn. Denn der hat mir ja am Sonntag gesagt, ich soll mich kümmern. Also kümmere ich mich. Liegt übrigens großer Segen drauf, wenn wir die Befehle Jesu Christi umsetzen. Gerade auch im diakonischen Handeln. Ich sage das auch ganz ehrlich, das ist bei mir häufig sehr unterbelichtet, mein diakonischer Dienst. Ich muss mich immer wieder dazu ermuntern und erinnern lassen. Manches andere im Glauben, das habe ich präsent, aber gerade so diese Hinwendung zu den Armen, da fehlt es mir häufig. Aber das darf ich auch sagen, wenn durch Gottes Gnade es gelingt, sind das mithin die intensivsten Begegnungen, die man hat, wo man merkt, hier ist jetzt alles richtig, was du in diesem Moment getan hast. Ich erzähle jetzt eine Geschichte, nicht weil ich mich damit rühmen will. Ich sage, ich habe da noch nicht mal richtig was mit zu tun gehabt, aber ich weiß noch, in meiner alten Gemeinde, als ich damals hinkam, hatten wir so eine Partnergemeinde in Rumänien. Das war damals Ende der 90er Jahre wirklich noch sehr arm. Und dann haben wir da so mit einer holländischen Gemeinde zusammen da so ein Diakoniezentrum aufgebaut und dann wurden dann auch Sinti-Familien betreut, wo die Kinder noch nie einen Zahnarzt gesehen hatten. Die hatten zum Teil bis zum 7., 8. Lebensjahr nie eine Zahnbürste gehabt halt. Und dann haben wir da so ein diakonisches Projekt gemacht, wo wir, wie gesagt, mit Zahnärzten heruntergegangen sind, die die behandelt haben und Zahnbürsten und Zahnpasta, was weiß ich, alles gemacht und haben uns da engagiert und ich bin dann auch mal hingefahren. Und ich sage das ganz ehrlich, ich habe das nur so ein bisschen koordiniert, aber nicht mit der ganz großen Lust und Intensität. Und dann kommst du da hin und nochmal, ich habe es gemacht, aber ich war nicht mit ganzem Herzen dabei gewesen. Und dann kommst du da hin, damals junger Mann, und dann fallen vor dir diese Sinti-Frauen auf die Füße, weil die mitgekriegt hatten, ja, das ist der Pfarrer dieser Gemeinde, und küssen dir die Hände. Das war mir so peinlich, das war mir so unangenehm, aber ich habe in diesem Moment verstanden, was diesen Müttern das bedeutet hatte, dass ihre Kinder zahnmedizinische Versorgung bekamen. Und ich war im Werk Jesu Christi mit dabei. Nochmal, ich sage es, ich habe das nicht initiiert, es war nicht meine Idee und ich habe es nicht bezahlt. Ich habe nur als Pfarrer ein Stück weit funktioniert in dem, was meine Gemeinde damals getan hat. Aber wenn du das miterlebst, wie du anderen Menschen helfen kannst und eben das Evangelium auch in der Tat bezeugen kannst, das sind große Geschenke, das ist was Wunderbares einfach, da dabei zu sein. Und lass uns das einfach mitnehmen, dass wir sagen, Mensch, wir wollen in der nächsten Woche gucken, jeder Einzelne, wo können wir uns einem armen Menschen zuwenden, wo jemand unsere Hilfe, unseren Beistand braucht. Und wir werden dadurch gesegnet werden. Und das Reich Gottes wird ein Stück weit wachsen. Wenn es nur das wäre, was dieser Gottesdienst bringt, zu sagen, wenn wir das umsetzen, alle, wie wir hier sitzen, die wir zugeschaltet sind, einfach, da wird ein Stück weit mehr von der Liebe und dem Licht Jesu Christi in diese Welt fallen. So der dritte Täuferruf: kümmere dich um die Armen. Der vierte Täuferruf: sei gerecht in deiner Machtausübung. Da heißt es in Versen 12 und 13, es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Zur Zeit des Johannes des Täufers und Jesu Christi war Israel unter der Besatzung der Römer. Und die Römer waren ganz clevere Militärstrategen, aber noch viel bessere Politiker. Die wussten, wenn sie ein Land erobert hatten, es auch zu halten. Das hat das Römische Reich so lange Bestand gehabt. Und die haben ein Grundprinzip gehabt. Dieses Grundprinzip ihrer Besatzung und ihrer inneren Politik hieß: teile und herrsche. Teile und herrsche. Du eignest dir ein Land an, du hast die besetzt, aber jetzt musst du Menschen finden, die mit dir zusammenarbeiten, die von dieser Besatzung profitieren. Dann sind die hingegangen, haben die örtlichen Herrschenden, die Fürsten, die Könige meistens im Amt gelassen, haben gesagt, wenn ihr mit uns mitmacht, habt ihr keine Probleme. Ihr müsst uns die Steuern bezahlen, ihr müsst es erdulden, dass unsere Truppen hier sind, aber ansonsten könnt ihr hier weitermachen, ihr könnt eure Gesetze, euren Glauben, alles weiter, gar kein Problem. Und wenn ihr Probleme habt, helfen wir euch auch. Und dann haben sie Zollbeamten überall eingesetzt. Jetzt kommen deshalb die Zöllner und haben an den Wegen und an den Stadttoren Zoll kassiert. Und es wurde verpachtet. Das war eben auch so, dass gesagt hat, jeder Zöllner, der so eine Straße oder so ein Tor bekam, sagte, du musst die und die Sachen im Jahr bringen. Und was du darüber hinaus nimmst, ist uns vollkommen egal. Kannst du machen, was du willst. Das ist so das Problem. Wir wissen das aus Lukas 19 von dem Zachäus, diesem Oberen der Zöllner. Der hatte in Jericho das Zollamt inne. Ja? Und der hat die alle übers Ohr gehauen. Und die konnten nichts machen. Warum? Er hatte die römischen Legionen auf seiner Seite. Wenn einer einen Aufstand gewagt hätte, hätte er sofort gerufen, da wären die Söldner gekommen, die hätten einen kurzen Prozess gemacht. Und da konnte der abkassieren, was der wollte. Eben nicht nur das, was den Römern zustand, sondern auch dem, was er draufgeschlagen hat, um selber zu leben. Und, das wird ja deutlich in dieser Geschichte, viel, viel mehr als eigentlich war. Da konnte man richtig gut Geld machen mit all diesem militärischen Unrecht, was die Römer denen dann antaten halt. Jetzt kommt eine Gruppe von diesen Menschen zu Johannes dem Täufer und sagt, was sollen wir denn tun? Wie sollen wir uns denn verhalten? Und Jesus sagt, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Die hatten die Macht und die konnten die Macht ausüben. Und sagt Jesus nicht, ihr müsst alles kündigen, das nicht, sondern er sagt, in eurer Position seid gerecht mit dem, was ihr macht. Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Das, was ihr braucht, um zu leben, in Ordnung, aber haut die Leute nicht übers Ohr. Und das ist die Botschaft an uns, die wir Macht über andere Menschen haben. Wir sind vielleicht keine Zöllner und wenn wir es wären, hat ja heute kein Zöllner mehr beim deutschen Zoll die Macht, da irgendwelche beliebigen Gebühren zu erheben. Aber wir haben Macht über Menschen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das geht schon in der Familie los. Wenn wir Eltern sind, haben wir Macht über unsere Kinder. Wenn wir vielleicht als Kinder unsere pflegebedürftigen Eltern pflegen, die nicht mehr können, dann haben wir als Kinder Macht über unsere Eltern. Und da sagt uns Gott, seid gerecht in dem, was ihr tut. Bedenkt das, dass ihr einen Richter über euch habt, der über euch Macht hat. Da gibt es die Macht, die wir in der Arbeitswelt haben. Wenn wir zum Beispiel Lehrer sind in der Schule, da haben wir Macht über unsere Schüler. Wenn wir eine Position in der Firma haben, Untergebene, da sollen wir gerecht sein. Wir sollen nicht mehr fordern, als wichtig ist, wir sollen gerecht unsere Macht ausüben. Und dann sollst du gucken, da wo du Macht hast in deinem Leben. Da sollst du gerecht sein und nicht ungerecht. Nicht an dein eigenes allein denken und zu sagen, ich nutze den anderen aus, ich sauge den aus, sondern du sollst nicht mehr fordern, als vorgeschrieben ist, nicht mehr als das, was gerecht ist. Das ist der vierte Ruf, Täuferruf, sei gerecht in deiner Machtausübung. Und der fünfte und letzte Täuferruf, lass dir genügen an deinem Reichtum. Nach den Zöllnern kommen die Soldaten, die noch mächtiger sind, die noch stärker sind und die Möglichkeiten haben, zu rauben, zu brandschatzen. Die kommen und fragen ihn, was sollen denn wir tun? Und Johannes sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht an, und lasst euch genügen an eurem Sold. Man könnte jetzt auch darüber sprechen, niemandem Gewalt und Unrecht anzutun, aber das habe ich im vierten Punkt schon gesagt. Aber er ergänzt hier, lasst euch genügen an eurem Sold. Wenn das hier römische Legionäre gewesen sind, die gekommen sind, dann wurden sie besoldet vom römischen Staat, die wurden gut bezahlt. Aber die hatten auch Möglichkeit, ihren Sold aufzustocken. Wenn die sich da in ihrer Kohorte, wo sie dann irgendwo stationiert waren, einig waren und sagten, naja, hier in diesem Landesstrich, da wollen wir noch ein bisschen plündern, können wir Dinge machen, rauben, morden. Den konnte niemand was. Die waren die Stärksten. Die waren geschützt durch das römische Militär. Natürlich gab es da Rechte, wenn das durchkam, aber wer guckte da schon in den hintersten Winkel des römischen Reiches halt? Und er sagt ihnen, lasst euch genügen an eurem Reichtum, weil er genau weiß, was es heißt, wenn man immer reicher werden will, was man dann auch bereit ist, anderen anzutun. Bereit ist, Gewalt und Unrecht auszuüben halt. Begnügt euch an eurem Reichtum. Jetzt geht dieser Ruf 2000 Jahre später an uns. Begnügt euch an eurem Reichtum. Wo die meisten von uns jetzt vielleicht nicht superreich sind, aber denen es wirtschaftlich gut geht. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der wirtschaftlich zu kämpfen hat. Wie gesagt, ich sage nicht, jeder Ruf gilt für jeden, aber es geht es an denen, denen es wirtschaftlich gut geht. Und er sagt uns, Gott, begnüge dich mit deinem Reichtum. Guck mal auf deinen Kühlschrank. Wenn du den aufmachst, da kannst du alles essen, was du möchtest. Guck auf dein Bankkonto. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Aber wie ist es denn so bei uns? Ja, wenn wir auf die Politik gucken, dann machen wir uns große Sorgen. Wie soll das weitergehen mit unserem Vaterland? Das, was in Berlin und anderswo verzapft wird momentan, ist auch besorgniserregend. Das soll uns aber umso stärker in die Fürbitte bringen. Aber wir machen uns dann unsere Gedanken. Wie wird es denn weitergehen mit all dem, was wir investiert haben, mit unserem Geld? Und ich mache da keine Ausnahme halt. So gut es mir geht, bin jetzt 56 Jahre alt und ich darf sagen, wenn ich mal auf mein Leben gucke, ist es mir immer besser gegangen. Der Wohlstand ist immer größer geworden. Aber mit dem Anwachsen des Wohlstandes ist bei mir auch die Sorge um meinen Wohlstand gewachsen. Es ist nicht so, dass ich sage, je mehr ich besitze, desto entspannter bin ich, sondern manchmal habe ich so den Eindruck bei mir, dass es umgekehrt ist. Nicht, dass ich jetzt super reich wäre, aber das, was ich sehen kann bei mir, diese Sorgen, die Dinge, die da sind, ich genüge mir häufig nicht mit dem, was ich habe. Und das möchte ich euch auch fragen, wie sieht es denn da aus mit eurem Sold, mit eurer Versorgung? Seid ihr da noch dankbar für und könnt das wirklich genießen, so wie es im Prediger beschrieben wird? Oder treiben euch auch die Sorgen rum und es muss immer weitergehen und immer weitergehen, wie in diesem Märchen vom Fischer und seiner Frau, das kennt ihr alle, das ist zwar nur ein Märchen von den Brüdern Grimm halt nicht, oder dieser Fisch, dem Fischer alle Wünsche erfüllt und erst ist es nur ein kleines Häuschen, was die Frau sich wünscht halt nicht, dann will sie Königin sein, dann Kaiserin, dann Papst halt und schließlich auch Gott. Man ist so in so einer Spirale gefangen, wo es immer nur um das Meer und das Meer und das Meer geht, aber die Zufriedenheit und die Genügsamkeit stellt sich nicht ein. Aber das ist etwas, zu der wir uns erziehen dürfen, zu dieser Zufriedenheit, zu dieser Genügsamkeit. Geld an und für sich und Reichtum ist nichts Verwerfliches halt. Aber wir müssen es genießen. Es ist eine Gabe Gottes. Wir dürfen mit anderen teilen, aber wir dürfen es auch genießen. Aber wir müssen nicht anfangen, uns Sorgen zu machen, das, was vermeintlich morgen, übermorgen oder in 10 Jahren ist halt. Und deshalb ruft Gott uns zu, dass wir uns genügen lassen sollen an unserem Reichtum. Es genießen, vernünftig auch kümmern, auf die Kasse bringen und anlegen, aber dann ist es auch gut. Und dann wollen wir uns um wichtigere Dinge kümmern, als um den schnöden Mammon. Das ist der 5. Täuferruf. Lass dir genügen an deinem Reichtum. Der 5-fache Täuferruf, so habe ich die Predigt überschrieben und ich habe es zu Beginn gesagt, vielleicht bist du nicht bei jedem einzelnen Punkt gemeint, aber da, wo du gehört hast, dass Gott in dein Leben hineingesprochen hat, dann nimm das an und setz das um. Dieser Gott und Herr, der dir durch den Mund des Täufers zuruft, erstens, bereite dem Herrn den Weg, zweitens, tu Buße, drittens, kümmere dich um die Armen, viertens, sei gerecht in deiner Machtausübung und fünftens, lass dir genügen an deinem Reichtum. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Amen.